Deutschlandfunk. Computer und Kommunikation.
Das Problem, ständig an die Grenzen des Strafgesetzbuches zu stoßen, wenn man sich um die Aufdeckung von Sicherheitslücken kümmert, ja, mit diesem Problem haben wohl jene Sicherheitsforscher kaum zu kämpfen, die sich neue Sicherheitsmechanismen ausdenken. Sie müssen wohl eher mit einem mentalen Problem umgehen, nämlich, dass sie im Wettlauf mit Angreifern sowohl Hase als auch Igel sein müssen. Und das führt mitunter bei besonders sensiblen Schutzobjekten zu sehr ausgefeilten und ziemlich aufwendigen Methoden, wie etwa die Rekonfigurierung von Hardware. In etlichen Geräten übernehmen zum Beispiel sogenannte FPGAs, Field Programmable Arrays, die Verschlüsselung der Hardware. Und genau für diese Funktion haben sich Wissenschaftler des Deutschen Forschungszentrums für Künstliche Intelligenz eine Strategie überlegt, eben diese Verschlüsselungsbausteine im laufenden Betrieb quasi umzubauen. Darüber sprach ich mit Professor Tim Günesu.
Das macht man natürlich jetzt nicht für den Kaugummi-Automaten um die Ecke, aber es gibt natürlich sehr lukrative Ziele, zum Beispiel elektronische Schließsysteme, EC-Kartenterminals, Pay-TV-Verfahren. All das sind natürlich Dinge, wo dann zum Beispiel der Angreifer auch physikalischen Zugriff bekommen kann, wenn er gerade einfach die auf einem öffentlichen Platz vorfindet. Und da kann man natürlich noch ganz andere Dinge machen, die man eben jetzt nicht übers Netzwerk hinbekommt, wie zum Beispiel natürlich erstmal die Geräte öffnen, also sogenanntes Reverse Engineering, dass man hier tatsächlich einfach mal das Gerät öffnet, versucht an die Interna zu gelangen, möglicherweise auch mit Mikroskopie arbeitet und auch erweiterten Methoden, dass man einzelne Leitungen abgreift, um zu sehen, was im Chip passiert, was im Sicherheitsbereich tatsächlich vor sich geht. Das ist eine Möglichkeit. Wir kennen auch noch viel mehr, die auch jetzt nicht so invasiv sind, dass man den Chip tatsächlich immer komplett öffnen muss. Sogenannte Seitenkanalangriffe, die sich davon ernähren, dass der Angreifer einfach nur Dinge mitschneidet, die das Gerät absondert, während es funktioniert. Soll heißen, wir haben eine Sicherheitskomponente, die wird ausgeführt und normalerweise schickt man ja nur Daten rein und erwartet, dass Daten wieder rauskommen. Aber der Angreifer weiß natürlich noch viel mehr, wenn er physikalischen Zugriff zum System hat. Zum Beispiel kann er den Stromverbrauch messen, er kann die sogenannte elektromagnetische Abstrahlung messen, er kann andere Effekte messen, die einfach das Gerät natürlich auch absondert, während es einfach funktioniert. Und erschreckenderweise kann man allein durch den Stromverbrauch tatsächlich Ableitungen über die verwendeten kryptografischen Geheimnisse bekommen.
Und wie kann man solch einem Angriff eben halt tatsächlich auf die Hardware-Verschlüsselung eines Gerätes entgehen? Welche Strategien gibt es da?
Da gibt es natürlich auf verschiedener Ebene Möglichkeiten. Also zum einen, wenn es einfach nur ums Reverse Engineering geht, sind natürlich mechanische Schutzmethoden durch Vergießen mit Harzen, durch verschiedene Sensorik, die am Öffnen des Chips sozusagen dann Meldungen machen und eventuell kryptografische Geheimnisse automatisch löschen. Das ist leicht. Allerdings, wenn es dann um so diese Seitenkanalangriffe geht, die ja deutlich perfider sind, weil ein Stromverbrauch kann ja kein digitales Gerät so ohne weiteres verhindern, da muss man natürlich schon ein bisschen mehr in die Trickkiste greifen. Da gibt es tatsächlich auch Methoden, nämlich den Stromverbrauch und das Signal, was der Angreifer nämlich aufnehmen kann, was auf den kryptografischen Schlüssel zurückzuführen ist, dass man das so verschleiert, dass man ihn tatsächlich nicht mehr so ohne weiteres herausbekommt, wie man es eben ohne Schutz hinbekäme. Eine Alternative ist natürlich auch den kompletten Pfad, den Datenpfad, den diese kryptografische Information und Geheimnis durch das Gerät nimmt, zu maskieren. Soll heißen, also es gibt, wenn jetzt ein bestimmtes Bitmuster den kryptografischen Schlüssel ausmacht, dass man diesen dann mit Hilfe einer Maske komplett verschleiert, dass man ihn überhaupt nicht mehr im Klartext auf den einzelnen Leitungen des Chips tatsächlich sehen kann. Das ist natürlich so der klassische Weg, wie man so Seitenkanalangriffe verhindern kann.
Also im Grunde geht es darum, einen möglichen Angreifer zu verwirren, dadurch, dass man falsche Zustände vorgaukelt. Sie schlagen nun noch eine weitere Möglichkeit vor, die nennt sich Rekonfiguration. Was ist das?
Rekonfiguration bedeutet erstmal natürlich, dass man in der Lage ist, Dinge zu verändern, wie der Name da schon sagt. Und die Idee, die dahinter steckt, ist die folgende. Und zwar ist nach wie vor ja das klassische Problem, dass wenn wir über eine Hardware-Implementierung nachdenken, dass die grundsätzlich statisch ist. Lässt sich auch gar nicht anders regeln. Ein Chip ist typischerweise ein festes Bauteil. Da sind natürlich Transistoren an den richtigen Stellen gesetzt. Und das ist so, wie wir das uns üblicherweise vorstellen. Sollen wir uns aber einen Angreifer vorstellen, der durchaus mächtiger ist, der möglicherweise auch Zugriff auf mehrere Geräte hat, vielleicht 20, 30 verschiedene Instanzen, kann er ja Folgendes machen. Er macht den ersten auf, macht ihn vielleicht auch kaputt, stellt einiges fest, dann nimmt er den zweiten auf, hat schon einige Erfahrungen gesammelt, kann möglicherweise weitere Erfahrungen dann einholen und irgendwann ist er in der Lage, vielleicht mit der Rekonstruktion der verschiedenen Chips aufgrund dieser statischen Eigenschaft der Hardware tatsächlich an das Geheimnis zu gelangen. Und die Idee steckt jetzt bei Rekonfiguration dahinter, das Ganze dynamisch zu gestalten, indem sich die Hardware zur Laufzeit verändert. Das klingt jetzt erstmal ein bisschen abstrus, kann man sich nicht vorstellen, wie sich eine physikalisch feste Hardware verändern soll, aber genau tatsächlich das ist möglich mit einer speziellen Chipart.
Das sind die sogenannten FPGAs, die Field Programmable Gate Arrays, also ein Chiptyp, den man im Betrieb nochmal ändern kann und der eigentlich in elektronischen Geräten heutzutage zum Einsatz kommt.
Genau, das ist tatsächlich der Fall. Das ist eine Errungenschaft, die seit 1985 mittlerweile auch schon im Markt eingesetzt wird. Das sind tatsächlich Hardware-Bausteine, die sich so ähnlich wie Software konfigurieren lassen. Man kann sich das so vorstellen, man kann eine Schaltung entwickeln, die in Bits und Bytes quasi überführen, so wie die auszusehen sollte. Und diese wird dann zum Laufzeit auf die Hardware geladen, die entsprechende Schalter und Transistoren dann in der Hardware setzt, um die entsprechende Funktion auszuführen. Und das Interessante ist, dass das eben zur Laufzeit passiert. Also wenn das System gestartet wird, kann dann natürlich auch der FPGA sich zur Laufzeit nochmal verändern, dass man eben eine neue Konfiguration einlädt, wodurch sich natürlich dann auch die Hardware-Schaltung per se verändert. Und das kann natürlich auch genutzt werden, eben um mehr Sicherheit zu ermöglichen, dass wir sagen, die Hardware-Schaltung ist jetzt nicht über die gesamte Einschaltdauer des Gerätes dieselbe, sondern muss sich eben zur Laufzeit auch nochmal modifizieren, um einem Angreifer, der eben möglicherweise mehrere Instanzen in der Hand hält, dann das Leben auch extrem schwer zu machen, dadurch, dass sich dann die Sicherheitskomponente komplett dynamisch verhält.
Rufen wir nochmal in Erinnerung, ein Angreifer versucht, die Hardware-Verschlüsselung zu knacken, indem er beobachtet, was passiert da, wenn da bestimmte Daten reinkommen oder rausgehen. Wenn Sie jetzt rekonfigurieren, heißt das, dass das Modul oder der Teil des Chips, der die Verschlüsselung macht, tatsächlich verschoben wird, räumlich verschoben wird auf dem Chip?
Genau, das heißt es auch. Also es heißt, wir haben uns natürlich mehrere Möglichkeiten angeschaut. Also wir haben einmal den FPGA, der einfach eine große Anzahl an komplett frei konfigurierbaren Schaltungselementen beinhaltet. Die kann man ein- und ausschalten. Das ist das, was die Bits und Bytes der Konfiguration eigentlich machen. Und man kann natürlich auch sagen, okay, wenn ich jetzt zum Beispiel den oberen linken Bereich jetzt für meine Sicherheitskomponente zum Einschaltzeitpunkt wähle, dass ich dann während der Laufzeit diesen Ort nochmal wechseln kann. Natürlich muss ich das im Vorfeld vorsehen, damit die Verbindungen nach wie vor gehalten werden. Ich muss auch Sorge dafür tragen, dass das Ganze unterbrechungsfrei passiert. Das ist längst nicht trivial. Das klingt natürlich jetzt erstmal so leicht, dass wir eine Hardware-Komponente verschieben zur Laufzeit. Natürlich muss das aber eben immer noch sicherstellen, dass die Funktion des Chips komplett unterbrechungsfrei erfüllt ist. Das heißt, wir arbeiten auch mit Redundanzen, dass eine Einheit rekonfiguriert wird, verschoben wird über den Chip, während eine andere noch läuft. Während die dann die Rekonfiguration abgeschlossen ist, kann dann die neue übernehmen. Dann wird die alte, die zuvor eben das Backup war, tatsächlich rekonfiguriert, sodass sich immer so ein Tandem oder auch ein Vierfachverfahren hier entwickelt, wodurch immer nur eine Komponente abgeschaltet wird und verändert wird.
Hört sich nach einem enormen Aufwand an Intellectual Property, also an Gehirnschmalz, an der da reingesteckt werden muss.
Das ist in der Tat der Fall. Also dementsprechend arbeiten wir auch nicht nur mit diesem Verfahren, wo wir sagen, okay, wir wollen tatsächlich über den ganzen Chip die Sicherheitskomponente und die kryptografische Komponente komplett verschieben, sondern wir versuchen natürlich, das auch auf sogenannte lokaler Ebene zu machen. Dass wir sagen, wir können mit verschiedenen Codierungsverfahren arbeiten, die gar nicht jetzt komplett alles verschieben müssen. Dadurch sind wir natürlich auch deutlich schneller, deutlich kleiner unterwegs. Aber die Kombination sowohl aus dieser lokalen Rekonfiguration, die auf Transistorebene direkt vor Ort durchgeführt wird, als auch die sogenannte partielle Rekonfiguration, wo wir über den Chip quasi die ganze Komponente verschieben können, die ermöglicht uns dann so viele verschiedene Varianten, die dem Angreifer eine Komplexität bieten, dass das tatsächlich auch ein Mehrwert in der Sicherheit am Ende des Tages ist.
Aber Hand aufs Herz, ist es am Ende nicht doch nur noch eine Hürde der Verwirrung mehr, die entsprechende Angreifer dann doch irgendwann überwinden können?
Das ist tatsächlich richtig. Also es handelt sich um jetzt kein perfektes Maskierungsverfahren bei dieser Art der dynamischen Verschleierung. Also Verschleierung ist eigentlich das richtige Wort an der Stelle. Natürlich kann ein Angreifer, der in der Lage ist, Millionen von Varianten zu unterscheiden, da natürlich immer noch zum Ziel kommen. Nichtsdestotrotz, unter der Annahme, dass wir natürlich jetzt nicht komplett ungeschützt nur diese Verschleierungstechnik anwenden, sondern eigentlich auch schon statische Gegenmaßnahmen einsetzen und dann obendrauf noch die dynamische Verschleierungstechnik durch Rekonfiguration anwenden, wird das Ganze so komplex, dass der Angreifer da zumindest nach unseren Laborergebnissen noch nicht zum Ziel gekommen ist.
Über solche hochstehenden Angriffe auf Hardware haben wir ja vor allen Dingen im Zusammenhang mit Infrastruktur geredet, zum Beispiel im Zusammenhang mit dem Aufbau des 5G-Mobilfunknetzes. In welchen Systemen sehen Sie diesen Sicherheitsmechanismus, dass er zum Einsatz kommt? Weil er wehrt ja sehr, sehr starke Gegner ab und der erzeugt einen sehr, sehr hohen Aufwand.
Das ist richtig. Also tatsächlich muss natürlich auch entsprechend ein System dahinter stehen, was natürlich einen großen finanziellen Wert hat. Die gibt es aber tatsächlich, also gerade im industriellen Kontext, im Fertigungskontext oder auch im Forschungs- und Entwicklungskontext sind natürlich oft Aufgaben gefragt, die insbesondere die sogenannte Intellectual Property schützen. Da macht natürlich so eine Möglichkeit durchaus Sinn.
Mehr Hardware-Sicherheit durch Rekonfiguration, darüber sprach ich mit Professor Tim Günesu vom Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz.